Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs und in der 12. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Miriam Buchmann, Leiterin for Business und Masterclass-Teilnehmerin beim An und für sich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum Miriam findet, dass sich alle Menschen immer gegenseitig manipulieren, warum Impro-Lernen aus ihrer Sicht ein nie endender Zyklus ist
und 4 Tipps von Gary, wie man wieder aus dem Impro-Krisensumpf rauskommt.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Miriam, es ist November 2024 und ich freue mich mit dir, die 12. Folge der An und für sich Impro-Lounge aufzunehmen. Ich bitte übrigens alle meine Gästinnen, mir so ein kurzes Stichwort zu ihrer Biografie zu machen. Und die meisten machen das in einem schönen Text. Miriam hat das anders gemacht. Also es ist auch ein Text und ich werde ihn genauso vorlesen, wie sie mir das geschickt hat. Also, Miriam kommt aus Kanton Zürich, ist dann während dem Studium in die große, wilde Stadt gezogen. Miriam hat immer in WGs gewohnt, zu 6, zu 12 und jetzt zu 2,5. Miriam hatte schon immer zu viele Hobbys. Tanzen, Instrument, Theater, Chor. Die Pfadi-Karriere musste sie deshalb nach 3 Monaten abbrechen. Sie war zu schlecht in der Schule und musste ein Hobby abgeben. Theater begleitet Miriam seit der Jugend. Kulisse in Küssnacht, Bewegungstheater Ilk und diverse kleine Projekte. Impro-Theater, dann das erste Mal mit Mitte 20 kennengelernt und war on fire. Es hat dann aber doch noch 10 Jahre gedauert bis zu ihrem Impro Basic 1 bei den Firsi. Was studiert Frau, wenn sie alles ein bitzeli spannend findet und sich nicht für etwas entscheiden kann? Richtig, Soziologie. Während Studium hat sie dann für Gleichstellung und Diversity Feuer gefangen. Sie war nach dem Studium 5 Jahre in der medizinischen Fakultät für Nachwuchsförderung und Chancengleichheit zuständig und hat unter anderem die Gendermedizin vorangetrieben. Angewandtes Theater fasziniert sie, seit sie ein Forumtheater zu Rassismus gesehen hat. Nachdem sie die Stelle an der medizinischen Fakultät ins Blaue gekündigt hat, war deshalb klar, dass die nächste Stelle diesen Bereich sein soll. Und dann ist die Pfirsi-Stelle aufgetaucht und seit Mitte 2022 ist sie Leiterin for Business und Teil des Kernteams und Teil der Pfirsi-Familie. Sie absolviert momentan die Masterclass bei den Pfirsis und tritt regelmäßig mit Zimt und Zucker auf. Und nun ist sie hier im Podcast. Herzlich willkommen, Miriam.
Hoi, Gary. Der Gary hat, muss man da dazu sagen, mir als Aufgabe geben, gib mir doch ein paar Stichworte zu deiner Biografie. Habe ich natürlich dann wörtlich genommen. Ich meine, als gute Angestellte befolge ich natürlich sehr genau, was mir für Aufgaben gestellt werden.
Man muss aber auch, ich habe dir einen Beispieltext geschickt mit dieser Aufgabe zusammen, wo man diese Textform, wo ich ja immer schon die Erklärung in der Du-Form mache, mit hätte rausnehmen können.
Das ist super. Ich habe gedacht, ich bin mega gespannt, wenn du aus meinen Textbausteinen so einen mega schönen Text machst.
Ich habe es einfach erstens wahnsinnig schön gefunden, wie du immer in diesem Text von dir selbst, der dritten Person, sprichst. Und dass es mich natürlich schon furchtbar aufregt, dass du immer von den Pfirsis redest. Es gibt die Pfirsis nicht. Und du bist jetzt seit 2,5 Jahren leitende Angestellte beim An und für sich. Und du solltest dir bewusst sein, es gibt 2 Optionen, wie du uns nennen kannst. Du kannst uns das An und für sich nennen, das wäre korrekt, oder die Pfirsiche. Aber die Pfirsi ist literally einfach nur unsere URL vor dem .ch und du solltest aufhören, diese Fake News in die Welt rauszutragen. Wir sind nicht die Pfirsis. Wir sind die Pfirsiche oder das An und für sich.
Aber ist doch schön, ich tue mir das sozusagen so zu meinem eigenen machen. Mit den Pfirsis.
Nein, das ist ganz furchtbar. Ich finde es ganz merkwürdig, wenn immer Leute uns E-Mails aus dem Lounge schreiben, zum Beispiel, lieber Herr Pfirsi. Was ist denn Pfirsi? Also wenn, dann die Pfirsiche. Also,
ich glaube, es ist ein Kosename für An und Pfirsich. Es hat nichts mit der Frucht zu tun. Pfirsich ist dann sehr fruchtig. Pfirsi ist lieb.
Es ist nur die URL, pfirsi.ch. Und deswegen leiten das Leute ab. Aber ihr merkt, meine Damen und Herren, das ist etwas, das triggert Gerald, wenn sein geliebtes An und Pfirsich als Pfirsi bezeichnet wird. Und wenn das dann auch noch ein leitender Angestellter macht, dann muss man schon wirklich mal sehr über die Anstellung
Bücher gehen, ob echt der Trigger auch wirklich berechtigt ist. Oder ob es vielleicht einfach auch eine mega schöne Form ist, eine Weiterentwicklung. Wenn wir in der Impro so schön immer Ja zu den Angeboten sagen und neu dazu aufbauen.
Gerhard hat gerade probiert, ein Pupsgeräusch ins Mikrofon reinzumachen. Ob es funktioniert hat, erfährt er dann, wenn er die Podcast-Folge selber hört. Herzlich willkommen, Miriam. Es ist ja schon nicht eine unübliche Dynamik für uns zwei, dass wir diesen Podcast genauso beginnen, oder?
Hat etwas.
Warum würdest denn du sagen, ist das stimmig?
Also es wird uns unterstellt von Drittpersonen, primär einer Drittperson im Büro, dass wir eine geschwisterte Dynamik haben. Du bist der Grossbrüder und ich, die kleine Schwester, wird uns unterstellt.
Also ich würde dem mitgehen, du nicht?
Doch, schon ein bisschen. Also. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Einzelkind. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit geschwisterten Dynamiken, aber ich könnte es mir ungefähr so vorstellen.
Ja, ja. Und ich bin der große Bruder in dem. Also ja, es ist schon genau so. Ja.
Aber ich finde das noch gut.
Ja, es ist Hassliebe, ne?
Oder, also mein Hassteil ist nicht, ist dein ja, Hassteil
nein,
groß?
Nein, aber es ist so die, auch so ein bisschen die Freude, den anderen manchmal vorzuführen.
Ja, ich glaube, es ist weniger, bei mir ist es weniger die Freude vorzuführen, es ist mehr die Freude, ein bisschen aus der Reserve zu locken.
Also
aber
zu
es geht mir, glaube ich, nicht um eine Öffentlichkeit. Vorzuführen verbinde ich mit einer Öffentlichkeit, um das geht es mir nicht.
Aha. Ja, aber du bist selten gemein zu mir, wenn wir allein sind. Du bist meistens gemein zu mir, wenn andere auch im Büro sind.
Ich glaube, das ist mehr einfach gerade Situation.
Ich glaube nicht. Ich meine das vorhin schon, es ist ja schon neckisch und liebevoll und nie zu wild, aber es ist schon so, es ist ein bisschen vor anderen zu
vielleicht,
machen.
Vielleicht, ich muss mal achten. Aber ja, es stimmt schon, es passiert häufig im Büro, wenn andere dabei sind.
Ja. Ja, du bist ganz handsam, wenn wir allein sind. Wie war das als Einzelkind groß zu werden? Es gibt nicht so viele Einzelkinder im An und für sich. Es gibt schon ein paar, aber nicht so viele. Wie war das so?
Hey, ich habe es überhaupt nicht gefeiert. Ich habe das, also ich habe nein, gar nicht.
Okay.
Ich habe es wirklich nicht cool gefunden. Ich habe mir immer Geschwister gewünscht. Ich habe mich irgendwann mit dem Schicksal abgefunden, aber so der Wunsch nach, ich hätte gerne so eine Verbindung, wo ich finde, das Spezielle am keine Geschwister zu haben, ist, du wirst es nie können, eine Verbindung hat zu jemandem, wo wie ein Geschwisterte ist. Es ist wie eine Erfahrung, die habe ich nicht. Entsprechend, ich kann gute Freundschaften aufbauen. Ich bin nachher ja auch viele WGs gewesen, das hat ganz sicher mit dem zu tun. Ich habe sehr fest den Austausch und das Zusammensein und das Grosse habe ich sehr genossen. Gleichzeitig ist es wie etwas, was ich nicht habe. Und das finde ich sehr schade, dass ich es nicht habe. Es ist, wie es ist. Ich habe sicher dafür zum Beispiel sehr eine enge Bindung zu meinen Eltern. Ich glaube, das passiert häufig sehr automatisch mit Einzelkindern, weil sie bindet sich. Und wenn es keine Geschwister hat, dann sind es die Eltern, die dann da sind. Ich habe mich damit abgefunden. Ich fände es nach wie vor schön, hätte ich ein Geschwister.
Kann man vielleicht adoptieren, sich so ältere oder jüngere?
Voll. So wie Großeltern.
So, du definierst sie einfach, sag, du bist ab sofort, bist du mein kleiner oder mein großer Bruder, mein kleiner oder kleiner. Guck mich nicht so an. Ich stehe im Moment nicht zur Verfügung.
Du bist schon sozusagen, kommen wir in die Dynamik vielleicht.
Ich liebe meine kleine Schwester. Lieber Gruß an Claudia Weber, die diesen Podcast niemals hören wird, aber.
Du hast Konkurrenz jetzt. Sorry, Claudia.
Ja, schön, cool. Das ist die Dynamik.
Genau.
Jetzt wollen wir mal im nächsten Teil in der Biografie noch ein bisschen mehr über dich erfahren, außer Einzelkind, merkwürdige Art und Weise, meine Aufgaben umzusetzen und WG-Bewohnerin. Denn jetzt kommen wir zum Teil Biografie. Seit wann machst du Impro?
Ich habe das allererste Mal Impro gemacht, nicht bei An und für sich, als ich Mitte 20 war. Das war eine Einführung in Impro-Theater gewesen. Und ich weiss noch, ich habe das unglaublich gefeiert dort. Es ist so das, was man häufig auch im Impro Basic 1 da erlebt. Die Energie, die Spontanität, die Freude. Und habe dann andere Theaterprojekte weiterverfolgt.
In welchem Kontext war denn das?
Das war bei der Golda Epstein.
Ja.
Das ist eine Theaterpädagogin, die mannigfaltige Kurse anbietet.
Ja.
Genau. Und das ist ich glaube, es ist wirklich, ich weiß nicht, ob sie das nach wie vor auch anbieten. Das ist, glaube ich, auch für sie so ein bisschen ein Versuch gewesen, mal Impro-Theaterkurs zu geben. So. Genau. Und haben es dann immer wieder geschaut. Also ich habe auch so, ein bisschen die ältere Generation von An und für sich sind mir sehr bekannt als Zuschauerin, die ich auf der Bühne gesehen habe. Ich bin ein unglaublich grosser Fan gewesen, also, von den Frauen vor allem, muss ich ehrlich sagen.
Also sag mal, wen hast du denn noch dann so gesehen?
Also meine Heldinnen, meine Impro-Heldinnen sind Zimond, Miller und Emilia gewesen.
Ah, okay, gut. Ja. Aber also, und die so. Davor noch, also Gabriela und
die
Anna?
Die habe ich nicht gekannt.
Okay. Nein, also du redest jetzt so. Von den jungen Damen als die alte Generation?
Ja, jetzt einfach nicht die jüngste Generation, oder die jüngste Generation, WC Gorin oder Yara, die sind wie noch zu frisch auf der Bühne gewesen. So. Oder damals noch nicht auf der Bühne gewesen. Und habe auch, oder im Kubik habe ich irgendwie mit einer Freundin mega gefeiert. Dort sind wir die Shows geschaut. Und habe sie so ein bisschen gekannt und gewusst, das gibt's. Und habe gewusst, an und für sich gibt's. Und habe dann erst mit dem Beginn von dieser Stelle als For Business Leiterin dann meinen Basic Eiskurs da gemacht. Ich glaube, ich habe den sogar angefangen, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Also vielleicht 2 Wochen vorher. Und haben sie da mega gefeiert. Und bin jetzt eigentlich so durch das Kurssystem am durchlaufen und bin jetzt in der Masterclass.
Und bevor du es bei Golda erlebt hattest, hattest du es davor schon mal gesehen?
Das ist eine gute Frage. Zeitlich weiss ich es nicht mehr so genau, was wann gekommen ist. Wahrscheinlich. Ja. Also ich erinnere mich an erste Impro. Jetzt kann ich es festmachen. Etwas. Okay. Mein erster Freund, so die erste richtig seriöse, längere Beziehung, da bin ich 20 gewesen, als ich mit meinem ersten Freund zusammengekommen bin. Und er hat mich an meinem ersten Date, also meinem ersten richtigen Date, hat er mich zum Impro-Theater genommen. Und ich habe dort das erste Mal Impro-Theater geschaut. Und ich behaupte, es hat schon auch einen Einfluss gehabt, wie positiv ich den Abend erlebt habe. Das ist dort extrem cool gewesen. Und ich habe den Abend super cool gefunden und hat ihn auch geendet mit einem Kuss.
Und weißt du... Und weißt du noch wo und was du gesehen?
Im Millers.
Im Millers, das EIT wahrscheinlich
Ja, genau.
Ja, also ich meine, das muss ja vor ungefähr 3 Jahren gewesen sein.
Genau, vielleicht 4, mehr
oder
nicht.
Oder sagen wir, es sind knapp 20.
Ja, krass. Ui, nein, das ist mein halbes Leben.
Ja.
Schau jetzt, also vor meinem halben Leben oder bin ich mit Impro in Berührung gekommen.
Ja?
Ja, genau.
Und danach sogar wirklich berührt worden wegen der Impro.
Ja, absolut.
Und kannst du dich noch, du hast ja das schon gerade beschrieben, dann der Kurs mit Golda Epstein hat das bei dir ausgelöst. Warum, kannst du das noch mehr beschreiben, warum du Impro dann so cool fandest, es zu machen und inwieweit das heute noch gleich ist oder ob es sich heute verändert hat?
Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Übung, die wir da gemacht haben. Ich weiß nicht, ich habe die da im An und für sich Universum nie gemacht. Ich weiß nicht, ob die einen Namen hat. Man ist so das zweite Rücken an Rücken gegeneinander gestanden, wie wenn man sich würde duellieren und hat so 10 Schritte auseinander gemacht, sich umgekehrt, dass man sich dann das erste Mal sieht und gerade müssen anfangen. Das ist eine Übung vom Kopf wegkommen. Und das Ganze hat man 10-mal gemacht. Also man hat dann eine Szene gespielt, man ist irgendwie aufeinander zu, eine Szene gespielt und sobald sie etabliert war, ist abgebrochen worden. Man hat sich wieder umgedreht, ist wieder auseinandergelaufen, umdrehen und gerade anfangen.
Ich kann mich noch
Ja, ist super. Ist wirklich sehr cool. Und die ersten paar Mal bist du noch im Kopf, überleist dir manchmal auch, wenn du rausgehst, irgendwie, was könnte ich jetzt machen, was könnte ich für ein Angebot haben. Und sie hat das natürlich sehr bewusst so gemacht, dass es dann immer schneller gegangen ist, dass du einfach nicht hast können überlegen. Und ich kann mich erinnern, dass ich so die letzten Mal bin ich einfach irgendwie schreiend auf die Person zugerannt und es ist irgendetwas passiert. Aber es sind so die geilen Sachen passiert. Und das ist mir so sehr in Erinnerung geblieben. Und das habe ich jetzt manchmal immer noch die unglaubliche Energie, die freigesetzt wird, oder die unglaubliche Spielfreude, wenn der Kopf ein bisschen abgeschalten ist. Und das geht mir nach wie vor sehr fest so. Und was jetzt ganz fest dazu kommt, ist das Bewusstsein von, man ist nicht allein auf der Bühne. Du funktionierst im Kollektiv. Es ist ein mega fest Team. Und das gefällt mir unglaublich gut. Von miteinander die Geschichte bauen. Und ich habe zum Beispiel auch, das ist so eins von meinen Highlights auch bis jetzt, darf an einer Fuck-Up-Night mitspielen mit dem Cheese und dem Niki.
Auch weil jemand ausgefallen ist, oder? Relativ.
Ich glaube, also ich bin relativ kurzfristig dann angefragt worden. Und ich habe einfach so gewusst, ich bin komplett safe auf dieser Bühne. Mhm. Niki und Cheese, die werden, wenn ich irgendwie mich verändere in irgendeiner Geschichte, die machen dann schon wieder Sinn draus. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich so locker gewesen bin, dass ich es mega geniessen konnte. Und das Gleiche ist mir passiert, apropos Highlights, auch als ich ganz frisch bei einem Pfirsich gearbeitet habe, habe ich bei einem Theatersport mitkönnen. Da war der Donat mit dabei und der Max.
Ah, in Baden.
In Baden, genau. Ja, genau. Und es war genau das Gleiche. Der Donat hat einfach gesagt, Max, Miriam, hey, ihr habt einfach Spass. I got your back. So. Und das sind so schöne Momente, wo ich so gemerkt habe, jetzt kann ich machen. Ich bin safe. So. Voll.
Der Max war dabei, weil er damals im Praktikum war.
Ja, genau. Ne? Genau. Und das ist sehr schön. Und das ändert sich jetzt natürlich mit meinem Erfahrungslevel zu, ich bin jetzt auch verantwortlich für eine Szene. Ich kann die mitsteuern. Ich kann auch im Idealfall dafür sorgen, dass sich andere sehr wohl fühlen. Mhm. Genau.
Was ist denn deine all-time favorite Impro-Show?
Ui, das ist jetzt eine gute Frage.
Daran sieht man, dass Miriam den Podcast nicht so oft hört, denn das ist die 12. Folge und diese Frage
das
kommt
wird immer
jedes Mal. Mama, Miriam hört den Podcast nicht.
Ja, das stimmt. Miriam hat auch ein kleines
Kind. Meine Mutter hört den übrigens.
Deine Mutter hat auch kein Kleinkind daheim.
Und die hat aber zwei. Also, was ist deine All-Time-Lieblings-Impro-Show?
Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich habe, was mir an so einer Show wie zum Beispiel Maestro sehr gut gefällt, ist, dass sie unglaublich vielseitig ist. Mhm. Ich bevorzuge ein bisschen, aber zum Beispiel jetzt Theatersport, weil ich es sehr geil finde, wie Teams so zusammenwachsen und wenn man das so sieht, wie Teams miteinander spielen.
Deine Antwort kommt jetzt aus der zuschauenden Perspektive.
Ach so, zum Spielen meinst du?
Nein, ich wollte nur kurz verstehen.
Oh, zum Spiel, doch, ich weiß es. Aber zum Spielen weiß ich es.
Wir machen die Zuschauerperspektive jetzt auch fertig. Ah, als Zuschauerin präferierst du Theatersport, weil du die Teamentwicklung und
die finde ich sehr geil. Und gleichzeitig, hey, ich finde auch Big Bang extrem geil mit dem Organic Opening. Ich mein, also, darum finde ich es gerade auch schwierig, zum All-Time-Favorite zu sagen, weil mir gefällt Musik unglaublich gut. Ich finde es jedes Mal als Zuschauerin ist es so ein Moment von krass und die singen und die schaffen es, den Text noch zu reimen und es ist einfach mega geil. Ich finde Organic mega geil, weil ich einfach sehr gerne körperliche Impro habe. Ich finde so die Vielseitigkeit sehr cool. Ich finde es gleichzeitig auch mega geil zu sehen, wenn man ernsthaft schafft, eine Geschichte von A bis Z zu erzählen. Darum, ich glaube, ich kann ihm tatsächlich kein Favorite sagen, weil mir sehr, sehr viel, gerade sehr, sehr Spass macht. Und ich glaube, ich auch jetzt in meinem Moment gerade bei so vielem ganz viel gesehen, weil ich ja aus der Zuschauerinnenperspektive gleichzeitig auch ein bisschen die Innenperspektive habe.
Das ist mir zu einfach. Natürlich, ich finde das alle. Du darfst nur noch eine einzige Impro-Show den Rest deines Lebens gucken gehen und zu keiner anderen mehr. Den Rest deines Lebens darfst du nur noch eine einzige Impro-Show, so oft du willst, gucken. Mhm. Welche ist es?
Theatersport. Da sieht man ganz viele verschiedene Teams.
Mhm. Cool.
Ja.
Und jetzt aus der spielenden Perspektive?
Also aktuell, jetzt gerade, haben wir mit Zimt und Zucker, meiner Impro-Gruppe, ein Format entwickelt, das heisst «Kleider machen Geschichten». Mhm. Das ist im Endeffekt ein Monologics, das durch Kleidungsstücke inspiriert ist. Mhm. Und das sind Kleidungsstücke, die wir mitbringen, wo echte Geschichten dahinter sind. Wo mir sehr gefällt, weil das Echte und die Person als Spielerin wie auch mit drin ist. Mhm. Uns inspirieren lässt. Das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil ist dann eine Modeschau, wo wir wirklich so ein performatives Element haben. Und ich finde die Mischung hure geil. Mhm.
Genau. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe die Mode schon mal gesehen. Sie ist sehr empfehlenswert.
Danke. Kommt vielleicht auch die Community Stage.
Nein, für sich Community Stage.
Ja. Yeah.
Cool. Was ist denn jetzt aus deiner Perspektive die eine Impro-Weisheit?
Oh, Jesus Gott. Das fragt jetzt der Gary, eine Masterklasslerin, die so komplett so Konzept im Kopf probiert, irgendwie zu jonglieren und irgendwann aufeinander aufzubauen.
Aber ich frage auch zum Beispiel die Frau Businessleiterin, was würdest du sagen, ist für dich die zentrale Impro-Weisheit?
einander und sich selber erlauben zu scheitern. Aus dem Grund, weil nur, wenn ich ergebnisoffen bin, Neues kann entstehen. Nur wenn ich bereit bin, dass etwas nicht funktioniert und wenn ich etwas Neues probiere, weiss ich nie, ob es funktioniert. Mhm. Erst dann kann das Neue entstehen und kann ich komplett neue Welten entdecken. Ich kann neue Seiten an mir entdecken, ich kann neue Seiten an meinem Gegenüber entdecken. Ja, ich finde, das hat eine wahnsinnige so eine Power in dem inne.
Hat sich dein Umgang mit Scheitern verändert, seitdem du hier arbeitest? Oder warst du davor schon jemandem, der das relativ nonchalant konnte?
Nein, es hat sich schon verändert.
Kannst du das an irgendwas festmachen?
Dass ich mich, ich glaube, ich bin es immer noch ein bisschen. Ich bin vorher viel mehr auch eine Person gewesen, die sich Sachen fest überlegt hat und hat wollen es gut machen. Und das habe ich nachher vor. Ich will es gut machen. Ich will einen guten Job machen. Oder auch gute Szenen spielen. Und es ist jetzt aber viel mehr das von, und es, ich kann es auch jetzt einfach mal ausprobieren. Und es kann ein Stadium sein, wo ich jetzt noch nicht zu 100% eben weiss, dass es dann gut wird oder das kann abschätzen, sondern ich bin handlungsfähiger, schneller, denkt es mich.
Und hast du einen konkreten Gedanken, wo dir das in den letzten 2 Jahren aufgefallen ist oder wahrgenommen wurde?
Ich glaube, so ein bisschen im Bezug, ein bisschen wie vielleicht das Tempo, wo schnell ich dann auch ganz lapidar eine Offerte schreibe. Wie schnell ich irgendwie auch kann sagen, ja, komm, das probieren wir jetzt mal. Ah, okay, jetzt teilen wir mal so ein. Oder vielleicht auch, ah, ich glaube, das passt. Ich vertraue jetzt diesen 2 TrainerInnen, dass das wunderbar kommt. So.
Das ist jetzt aber auch alles sehr in der, sagen wir mal, relativ sicheren an und für sich Arbeitswelt, oder? Wo wir ja, ich würde sagen, die Improvisation hat ihre Grenzen auch innerhalb des an und für sich. Das ist schon nicht alles improvisiert, aber wir versuchen, glaube ich, die Grundsätze schon so viel wir können zu leben und scheitern zu leben. Aber jetzt gibt es ja noch eine Welt, die außerhalb des an und für sich stattfindet. Hat es auf die auch Einfluss gehabt? Oder wüsstest du da
etwas? Meinst du von mir jetzt als Person oder jetzt auch in meiner Rolle als For Business Leiterin?
Nein, eben nicht in der nicht in der anderen für sich Welt, sondern Miriam als Mutter, Miriam als Mitbewohnerin, Miriam als Person, die durch die Stadt Zürich mit ihrem Velo wie eine Bekloppte durchrast und nicht an roten Ampeln stehen bleibt.
Das stimmt überhaupt.
Wir haben Zeugen, Augenzeugen.
Okay. Wenn man die Ampel kennt, dürfen wir fahren.
Nein.
Ja, das ist das Thema, da werden wir uns nicht einig. Ich finde, das hat ganz viel, ganz fest Einfluss drauf. Ich glaube, ich bin früher schon jemand gewesen, der gerne Sachen ausprobiert hat und gerne auch Neues ausprobiert hat. Und die Hemmung ist vielleicht noch mehr gesunken jetzt. Dass man sagen, ah, hey, das probiere ich jetzt einfach. Und wenn es dann nicht passt, kann ich ja immer noch einen anderen Weg wieder einschlagen. Also ich glaube, so ein bisschen auf das bezogen.
Ich finde das führt bei mir gerade wieder zu einer Folgefrage, weil ich habe es in manchen Podcasten auch schon geäußert und das kommt auch in zukünftigen Podcasts noch raus. Ich suche ja ein bisschen mit den Podcasts rauszufinden, warum machen Leute Impro? Was ist es denn? Was für Grundsachen muss man denn haben? Und ich glaube, das kommt erst noch in einem Podcast oder auch mit der Jahre habe ich drüber gesprochen. Es gibt diese eine Sache, die ich immer wieder sehe, ist dieses plurale Interesse. Mich interessiert so viel. Darüber hast du ja auch schon gesprochen. Es gibt aber auch etwas, dass es Menschen sind, die so ganz viele Interessen haben und ganz viel schon ausprobiert haben, dann sagen, bei der Impro bin ich irgendwie hängen geblieben. Also die Simon erzählt das, glaube ich, in ihrem Podcast. Das ist das, was sie am längsten in ihrem Leben je gemacht hat. Und ich bin genau so ein Typ gewesen. Ich habe viel gewechselt und fand so viele spannend, aber irgendwie bin ich bei der Impro hängen geblieben. Jetzt hast du ja auch als Mensch beschrieben und auch erzählt ja, dass du so viele Hobbys hattest und du bist ja jetzt vielleicht jemand, der bei dem man noch nicht zurückschauen kann und sagen kann, die macht das jetzt ewig lang schon, aber du bist vielleicht jemand, der das jetzt am Anfang entdeckt. Wie fühlt sich denn das jetzt an? Oder hast du das Gefühl, das ist so ein Ort, wo, obwohl ich so viele Interessen habe, ich da vielleicht doch länger bleiben könnte? Oder fühlt es sich für dich eher an wie ein Ort, was total okay wäre übrigens? Das ist eine Zwischenstation. Das machen wir jetzt mal ein paar Jahre und dann wird es weitergehen. Wie fühlt sich das für dich im Moment an?
Jetzt momentan sehr fest nach einem Ort, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, lang zu bleiben. Mhm.
Und warum?
Gleichzeitig weiß ich ja auch nicht, was die Zukunft bringt.
Ja, aber ja, warum? Wenn du doch jemand bist, der so, sich für so viele Dinge interessiert.
Weil ich glaube, in der Impro hat einfach unglaublich viel Platz. Mhm. Ich glaube, es ist genau das von, ich kann ja ganz, ganz viel von dem, was mich eh schon interessiert, was jetzt ja vielleicht auch nicht ultra weit weg ist von der Impro, sprich irgendwie Bewegung, Tanz, Singen, halt das, ein bisschen das Künstlerische, wenn man so will, in dem Feld, kann ich im Idealfall in die Impro bringen. Mhm. Also nicht mal der Idealfall, aber ich merke mehr so, ich glaube, je mehr Erfahrung ich habe, desto mehr kann ich all diese Sachen mit reinbringen. Ich kann Themen mit reinbringen, die mich beschäftigen. Ich kann Szenen so gestalten, dass ich das Gefühl habe, ich im Idealfall, auch wieder, wir können uns ein bisschen Welten bauen, wie wir sie gerne hätten. Mhm. Und ich finde, das hat so, das ist ein wahnsinniges, es ist ein wahnsinniges Reichtum, das man eigentlich daraus kann schöpfen kann, weil wir ja die Impro machen und eigentlich aus uns rausschöpfen. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, was einem so paltet, einerseits. Und ich glaube, andererseits ist schon auch einfach schon ein Kick von, du bist auf einer Bühne, du weißt nicht, was passiert, du musst im Moment sein, musst beieinander sein, musst connected bleiben. Und das ist schon ein grosser Teil, der mich mega hookt. Mhm. Wenn ich so, ich suche das, ich bin auch so privat. Ich habe gerne Connection zu anderen Leuten. Also ich fühle mich gerne verbunden mit anderen Leuten. Ich habe sehr viel, ich habe gerne so Zweiergespräche. Ich habe sehr viele Zweierfreundschaften zum Beispiel, weil ich das unglaublich gerne habe.
Was ist eine Zweierfreundschaft?
Also ich habe sehr viele Freundinnen oder Freunde, wo wir uns zu zweiten treffen. Mhm. Vielleicht auch mal zu dritten, das geht auch. Aber also in Gruppen finde ich, es ist auch sehr cool, es gibt mir aber viel mehr. Ich spüre die andere Person wie gern eine Art und kann mich so intensiv austauschen. Und ich habe das Gefühl, das ist die Impro eben auch möglich auf einem anderen Level. Mhm. Du musst dich aufeinander einlassen. Das ist etwas, was ich sehr gerne habe. Und das wird ja dann, also das hat alles so Platz in der Impro. Und darum kann ich mir vorstellen, dass das noch lange Liebe bleibt. Ja.
Ich finde das nämlich also für mich selbst auch total faszinierend. Also ich kenne nichts in meinem Leben, was nur annähernd so lang gehalten hat. Und ich muss öfter an meinen Vater denken, der mir als Jugendlicher vorgeworfen hat, dass ich nicht in der Lage bin, irgendwas durchzuziehen. Sondern wirklich ich Interessen wie Schweine durch Dörfer getrieben habe. Und dann aber auch, und ich habe das lustigerweise auch in zwischenmenschlichen Beziehungen auch gehabt. Also ich konnte sehr intensive, freundschaftliche und auch romantische Beziehungen haben und dann waren sie vorbei und dann kam die nächste. Und dann, tut mir leid, habe ich jetzt zum Teil keine Tränen mehr nachgeweint. Das war dann einfach, now it moves on. Und ich war relativ bereit, das immer wieder zu tun. Und hier ist es irgendwie anders. Ich finde es.
Weißt du, warum es anders ist für dich?
Hey, im Moment ist meine These, ist so diese Kombination aus total vielseitig interessiert zu sein und das hier ausleben zu können, einen Ort zu finden, wo ich sehr viel, wie du jetzt auch gesagt hast, so zwischenmenschliche Beziehungen und Kontakte aufbauen kann und auf allen verschiedenen Ebenen. Mhm. Also es gibt sehr intensive Beziehungen und sehr, sehr, sehr tiefe Beziehungen, die ich habe hier und es gibt sehr, sehr freudige, oberflächliche Beziehungen. Es gibt Mentor-Schüler-Beziehungen. Es gibt, und ich komme relativ leicht daran. Das ist, ich glaube, es erfüllt extrem viel von meinen Bedürfnissen. Mhm. Und ich habe das Glück, mit meiner Persönlichkeit, glaube ich, genug kommunikativ und andockungsfähig zu sein. Weil ich glaube, man kann das alles haben. Und wenn man jetzt aber dabei noch extrem introvertiert und nicht genug zugänglich ist für die Allgemeinheit, dann wirst du ja auch nicht glücklich. Weil im Endeffekt musst du Leute ansprechen und Leute müssen dich relativ schnell sympathisch finden. Ich glaube, dass da rede ich ja auch in anderen Podcasts drüber. Ich glaube, man kann diese Seite von sich etablieren und finden. Mhm. Ich kann sie dir nicht geben, aber ich glaube, Menschen können sie sich selber finden, etablieren. Und das kombiniert halt diese Elemente so ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen was ein Con-Artist, also so ein, wie nennt man das auf Deutsch, ein Con-Artist? Ein Con-Artist ist ein Trickbetrüger.
Oh.
Also die Trickbetrüger, die vorgeben können, sie seien Flugkapitäne und schmuggeln sich so rein und die ja, es gibt mehrere sehr spannende Filme dazu, unter anderem Catch Me If You Can mit Tom Hanks und sicher Leonardo DiCaprio. Und das ist halt sehr aus der Rolle von Leonardo DiCaprio, der Con-Artist ist, wo es ja viel wirklich um die viele Sachen und Verbindung suchen und in die Tiefe gehen und dann weitergehen. Ich glaube, Impro erfüllt für mich so sehr ähnliche Dinge. Nicht in eine Sache redundant in die Tiefe zu gehen, ja, aber das Ganze mit sehr viel Menschenkontakten und sehr viel Beziehungen, die alle das Potenzial haben, super tief zu werden, oder?
Auch nicht.
Oder auch nicht. Oder auch mal tief und dann nicht mehr tief. Und das finde ich noch mega persönlich cool.
Ja. Ich finde es noch spannend, dass du so mit Trickbetrüger vergleichst, weil ich würde dagegen halten, dass es weniger manipulativ ist in der Impro. Ich weiss es nicht, ob es stimmt. Aber ja. Hast du das Gefühl, es ist ähnlich manipulativ?
Ich weiß es nicht, ob es manipulativ ist. Ich glaube, es ist. Es ist erstmal, ich glaube, dass der Trickbetrüger, zumindest wenn ich jetzt an Catch Me If You Can denke, der muss in der Lage sein, sehr schnell das zu erfassen, wo er gerade ist und darin dann die Entscheidungen zu fällen, damit diese Welt kohärent ist. Mhm. Das ist das Geile. Du musst quasi, es gibt diese Szene, wo der als Pilot durch die Gegend fliegt. Mhm. Das ist so das Aufhängerding, dass er es geschafft hat, ohne je Flugschuhen zu haben, als Pilot durchzukommen, weil er halt immer wieder diesen Moment erfassen muss und erfassen muss, was müsste ich jetzt tun, wenn ich ein Profi wäre, sodass andere glauben, ich sei ein Profi. Und ich glaube, das hat sehr Impro. Das ist Hardcore, die Situation erfassen, yes and und sich trauen, was zu machen. Mir geht es weniger um das Manipulative, aber ich glaube, was du als Improvisateur oder Improvisateurin lernen kannst, ist es, sehr gezielte Beziehungsarbeit zu machen. Mhm. Und wenn du Beziehungen gestalten kannst, was uns John Storm mit Status oder was uns andere Techniken der Impro lehren, das ist natürlich manipulierbar. Also ich glaube, dass das wenig Impro-Spieler in einem negativen Sinne machen. Mhm. John Kinley hat uns ja in dem Workshop auch beigebracht, Manipulation ist überhaupt nichts Schlimmes. Manipulation ist, ich versuche dich zu etwas zu bringen, und das kann ja auch empowering sein oder dir was zu vermitteln, das muss ja nicht sein, ich nutze dich aus, aber dieses Beziehungen und die Position in Beziehungen bewusst zu gestalten, glaube ich, kann man in der Impro lernen, denn das ist für mich eine der großen letzten Impro-Erkenntnisse, sie ist auch relativ banal, aber es ist mir jetzt gekommen, wenn du dich lange mit Impro beschäftigst, hast du einen riesen Vorteil, du übst ganz viel Leben. Du bist in ganz vielen Situationen schon mal gewesen. Im emotional anstrengenden, in belanglosen, und ich glaube, dass es für deine eigenen Erfahrungswelt als Mensch gar nicht so relevant ist, ob du in dieser Situation gespielt warst oder echt warst. Ich habe so viele Trennungen in meinem Leben schon erlebt, weil ich auf der Impro bin, schon so viele Trennungsszenen gespielt habe. Und all die prägen meine Erfahrungen. Ich glaube, vielleicht brauche ich fünfmal mehr gespielte Trennungsszenen gegenüber einer echt empfundenen, aber ich glaube, ich lerne trotzdem daraus, wie ich damit umgehen kann, wie ich handlungsfähig bin. Und deswegen glaube ich inzwischen, das habe ich mir auch, vielleicht erzähle ich es mal in einem anderen Podcast, eine Beobachtung gemacht, dass Menschen, die länger Impro machen, vielleicht ein bisschen besser mit Schicksalsschlägen umgehen können, als Menschen, die das weniger machen. Denn ich glaube, sie haben das emotionale Erlebnis von einem Schicksalsschlag einfach schon öfter geübt in Szenen. Und ich glaube, dass das dann in dem Moment, wo das dann wirklich kommt, es macht es nicht einfach, aber vielleicht ein bisschen einfacher, näher bei dir, bei deinen Emotionen, bei der Handlungsfähigkeit zu sein. Und ich glaube, weil wir so viele Beziehungen und auch zum Teil bewusst gesteuerte Beziehungen in Szenen üben, sind wir irgendwann besser darin, Beziehungen bewusst zu gestalten. Und das kann manipulativ sein, aber ich würde jetzt bei mir und auch bei anderen nicht sehen, dass wir das zum Mist, dass wir es missbrauchen.
Mhm. Ja, genau.
Wer sich das interessiert, es gibt ein, ich finde wirklich, und ich weiß, dass es umstritten ist, aber ich finde es ein wirklich spannendes Buch von Levi Strauss, The Game, The Art of Pickup Artists. Mhm. Also da, wo es um einen Journalisten geht, der sich in die, ich glaube in den 80ern war das, in die Pickup Artist Szene von LA begibt. Pickup Artists sind Leute, die einen Sport draus machen, in der Lage zu sein von jeder, ich glaube es war prinzipiell waren es Männer, die es mit Frauen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das andersrum groß relevant war. Aber von Männern, die sich die Herausforderung gestellt haben, von jeder Frau die Telefonnummer bekommen zu können. Und man darf das nicht verwechseln. Die Pickup Artist Szene ging nur darum, ich kann in eine Bar gehen und ich kann von jeder Frau hier im Raum die Telefonnummer bekommen. Natürlich kann ich diese Techniken auch eventuell dazu benutzen, dass wir eventuell miteinander Geschlechtsverkehr haben. Mhm. Aber das war dann halt ein Missbrauch derselben Technik. Und es ging darum, wie kriege ich Beziehung zu jedem Menschen so aufgebaut, dass du mich mal grundsätzlich sympathisch findest. Und der ist in diese Szene eingedrungen, um eine Reportage drüber zu schreiben, ist, glaube ich, 3 Jahre drin geblieben, ist zu einem Superstar der Pickup-Artist-Szene geworden. Und der Levi Strauss ist ein 1,65 Meter großer, untersetzter, dicker Mann, der immer in der Lage war, von Supermodels die Telefonnummer zu bekommen, indem er sie in Bars angesprochen hat. Und man wollte halt beweisen, es ist nicht nur das Äußerliche, es ist die Art der Beziehungsarbeit. Und hat das Buch darüber geschrieben, in dem er diese Tricks enthüllt, verrät, wie machen die denn das? Und natürlich kann man das als Anleitung lesen, aha, so kriege ich also Frauen rum. Es ist aber nicht die Absicht, es lehrt uns etwas darüber, wie menschliche Beziehungen funktionieren. Und wie man sie halt auch positiv, wenn man, es ist halt so, ne, man kann es positiv und negativ nutzen. Und man kann auch verstehen, was daran abgeht. Bist du schon mal so von gefühlt, so manipuliert worden von einem Menschen? Hast du das Gefühl gehabt, so von einem, vielleicht mal in einem Dating Circle oder von einem Verkäufer oder, dass du gemerkt hast, shit, der hat mich zu was gebracht, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber ich habe es trotzdem gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin garantiert schon mehrfach manipuliert worden. Ich habe es vielleicht nicht gecheckt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob mir eine Situation in den Sinn kommt, wo mir das in den Sinn, oder wo ich mir bewusst worden ist, dass ich manipuliert worden bin. Auf die Schnelle fällt mir ehrlich gesagt keine Situation ein. Ja. Ich habe... Doch, es ist eigentlich noch spannend. Es ist genau so eine Beziehungsarbeit, wo ich zum Beispiel auch schon bei einer ehemaligen Chefin von mir gemerkt habe, sie hat sehr viel in Beziehungsarbeit investiert, im Wissen, dass so natürlich dann wie die Motivation viel grösser ist, auch so eine Extra Mile zu gehen. Und ich finde, das sind ja dann so ein bisschen die Fine Lines, voll, oder? Weil auf die eine, solange, also die Zusammenarbeit ist über lange Zeit sehr gut gewesen und solange die gut gewesen ist und wie wir sozusagen gut miteinander gewesen sind, habe ich wie auch nicht gelitten unter dem. Ja, ich habe viel Einsatz gezeigt, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt irgendwie schädlich gewesen wäre. Es hat nachher dann so ein bisschen, es ist so ein bisschen gekippt von ihrer Seite, wo ich dann gemerkt habe, jetzt ist es nicht mehr so positiv und das ist dann eine sehr unschöne Erfahrung gewesen. Yeah. Und von dort her, es ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad ist es Manipulation gewesen. Ich würde jetzt behaupten, wir machen das relativ viel, vielleicht auch ein bisschen unterbewusst. Das ist ja nicht immer nur ein bewusstes...
Wer ist das wir? Das
Menschen im Allgemeinen, ja, glaube ich. Es ist etwas, wo wir anwenden, wenn wir nehmen, anwenden kommen.
Voll, klar.
Und ich finde auch, es ist dann, man kann diskutieren, wie fest das negativ ist fürs Gegenüber oder für einen selber.
Ich glaube, was ich eben spannend finde, du hast vollkommen recht und manipulieren tun wir uns alle die ganze Zeit dauernd. Natürlich, ich glaube, sobald wir kommunizieren, versuchen wir die andere Person irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu manipulieren. Und ich glaube, dass die Beschäftigung mit den Techniken auf der einen Seite uns helfen kann, nicht gegen unseren Willen manipuliert zu werden. Sie kann Menschen helfen, die immer wieder erleben, dass sie nicht mit ihren Interessen durchkommen, dass sie vielleicht sich natürlicherweise ungeschickt verhalten und es nicht nur die Leute sind, die natürlicherweise einfach Glück haben, dass sie intuitiv die richtigen Techniken lernen, dass die sich durchsetzen. Aber ich glaube auch, ich teile das total, ich glaube natürlich, die menschliche Interaktion ist im Endeffekt zum großen Teil eine Form der Manipulation und ich glaube, dass Impro-Spielerinnen einfach sehr viele menschliche Situationen üben. In jeder Szene wird eine menschliche Situation geübt und ich glaube, dass wir deswegen zum Teil, wenn wir das bewusst machen, darin besser werden.
Ja, und ich glaube, also einerseits verschiedene Situationen üben und ich glaube auch andere Rollen einnehmen, wo vielleicht jetzt nicht eine Rolle ist, wo man im Alltag würde automatisch einnehmen. Also ich weiss nicht, wenn man über Status redet, wenn jemand eher in einem Tiefstatus in der Tendenz ist oder eher in einem Hochstatus in der Tendenz, kann man auf der Improbühne genau das auch im Umgekehrten erleben und auch so wissen, wie fühlt sich das eigentlich an? Und kann das, und ich glaube auch, das Üben kann ja dann dazu führen, dass man sagt, okay, das kann eine Änderung geben, was auch immer die Erkenntnis ist. Es kann sein, okay, wenn ich immer in einem Hochstatus bin, fühlt sich mein Gegenüber ja irgendwie überhaupt nicht ermächtigt. Oh, das will ich jetzt in dem Moment überhaupt nicht, sondern ich will das ermächtigt Gegenüber. Ich brauche das, aus welchem Grund auch immer, und ich wünsche mir das. Genau. Und ich glaube, sonst, also ich finde es noch ein spannender Gedanke, wiefern das Üben dann wirklich einen Einfluss hat. Ich glaube auch, es hat einen Einfluss. Gleichzeitig denkt es mich, die Improbühne ist es, kann so kurz und flüchtig sein, was wir dort erleben. Also ich glaube, es braucht wahrscheinlich dann eine relativ hohe Anzahl Wiederholungen, deswegen, dass es auch, dann wirklich einen Einfluss hat.
Deswegen glaube ich auch, das kommt mit Jahren, nicht mit einzelnen Kursen. Ja. Was würdest du denn jetzt nach dieser Exkursion, wo wir fast ein eigenes Thema über Beziehungsarbeit statt der Impro in deinen biografischen Teil eingebaut haben, und die Ursprungsfrage war immer noch, was ist die eine Impro-Weisheit? Und du hast über das Scheitern gesprochen. Fühlst du dich beim An und für sich dazu manipuliert, leichter zu scheitern?
Ich fühle mich echt manipuliert, finde ich jetzt da, bin ich nicht sicher, ob das das richtige Wort ist.
Weil du manipuliert wieder negativ deutest.
Aber wenn man es jetzt nicht negativ würde deuten, dann ja. Ich erlebe die Firmenkultur ganz fest als eine Kultur, wo eben, wie du gesagt hast, man in ganz vielen Bereichen und in ganz vielen Zeiten probiert, die Impro-Grundsätze zu leben. Und da fühle ich mich sehr befähigt. Und entsprechend, kann man sagen, manipuliert zum Ausprobieren.
Cool.
So.
Ich habe noch eine letzte Frage zum Biografie-Teil.
Der ist eine Stunde
wir haben in diesem jetzt quasi vier Themen eingebaut. Ja. Aber das ist die letzte Frage. Ja. Und zwar, was ist dein All-Time-Lieblings-An-und-für-sich-Moment bisher?
Oh. Es ist ein Gefühl, das ich hatte, als ich da angefangen habe zu arbeiten. Das ist mein Ort, da gehöre ich her. Here I am, ich bin kurz und bleibe. So. Und
kannst du das auch an einen Moment knüpfen?
Hey, im Fall nicht mal so. Also, es ist wirklich gerade so in der Anfangszeit, ich bin unglaublich herzlich empfangen worden.
Miriam beantwortet die Frage nicht. Ich frage nach einem Moment und sie sagt ein Gefühl über eine Zeit. Mama.
Was machst denn du jetzt gerade?
Ich spreche meine imaginäre Mama an, weil ich gerne eine nach einem Moment frage und du sprichst so über eine Phase.
Ja, das ist, es gibt nicht den einen Moment, glaube ich. Also ich kann es zumindest jetzt gerade nicht festmachen an einem einen Moment. Vor meinem inneren Auge habe ich das Bild von, ich bin irgendwie im Büro, ich bin installiert, ich bin ultra frisch und jeder Pfirsi, der mir begegnet.
Ich habe es gehört, ich habe ignoriert, aber gehört. Ja.
Das ist wie in einer Kindheit so. Anyway, jeder Pfirsi, der mir begegnet, begegnet mir unglaublich herzlich. Und gibt mir genau das Gefühl von, hey, mega cool, bist du da, ah, mega schön. Es fühlt sich wie super an. Also so das instantan das Gefühl haben von, ich bin in die Familie aufgenommen. Das finde ich, das ist ein sehr, sehr cooler Moment, du grinst.
Und dieses Gefühl hatte sie am 3. Mai 2022, an einem Dienstagvormittag. Das war der Moment.
52.
Alright, sehr gut. Ja, die Miriam Buchmann, die sich wirklich versucht, konkret spezifisch auszudrücken. Das war ihr Biografie-Teil. Und willkommen zum zweiten Teil, zu Gerhards Thema. Miriam, du machst ja, wie du erzählt hast, im Moment die an und für sich Masterclass und hast in den letzten 2+ Jahren die Kurse mal an und für sich durchgemacht und wir haben ja jetzt quasi in-house jemanden, der dieses Kursprogramm, ich glaube, fast in Gänze durchgezogen hat. Und ich würde gerne mit dir ein bisschen darüber, über deine Erfahrung reden, was es heißt, komplett, vielleicht auch schon von Anfang an mit dem Ziel, ich möchte vielleicht dann irgendwann mal auf die Bühne das an und für sich Kursprogramm durchzumachen. Wichtig ist, ich erwarte von dir jetzt wirklich keine an und für sich Kurs-Werbepropaganda, sondern aha, du darfst wirklich deine Meinung kundtun. Und es würde mich mal interessieren, wie hast du persönlich die an und für sich Kurse jetzt bis zur im Moment laufenden Masterclass erlebt? Mhm. Ich setze mich mal hin, während du nachdenkst und überlegst.
Genau. Ich bin es gerade probieren am auseinanderbeindeln ein bisschen im Kopf, weil es gibt so verschiedene Aspekte in dem Ganzen. Der eine Aspekt, und ich glaube, ich tue den jetzt zuerst mal ansprechen, weil der beeinflusst immer wieder relativ viel wahrnehme ich glaube auch, ist, dass ich Teil von An und für sich geworden bin, mit eigentlich fast keiner Impro-Erfahrung. Gleichzeitig so ein Kribbeln in den Fingerspitzen von Anfang an gehabt haben, von «Ui, vielleicht könnte ich mal auf dieser Bühne stehen, wow». Ich meine, ich glaube, alle, die Impro machen, haben ein kleineres oder grösseres Rampensäule in sich drin, das habe ich auch. Und meine Rampensäule ist da sehr angegumpelt auf das. Das heisst, ein Teil ist immer, wenn ich die Kürze durchlaufe, ich will es gut machen. Ich will, dass man mich wahrnimmt als jemand, der es gut macht, dass man in mir ein Talent sieht, wo dann prospektiv vielleicht irgendwann mal dazu führen könnte, dass ich auch Teil vom Kernteam, das auf der Bühne steht, kann sein. Und ich glaube, das ist manchmal noch schwierig zu trennen und das wird vieles auch beeinflussen von dem, oder beeinflusst vieles, wenn ich das wahrnehme. So. Das ist so der eine Teil. Dann habe ich also Impro Basic 1-2 unglaublich locker erlebt, sehr freudvoll. Ich glaube, ich habe so, dadurch, dass ich Theatererfahrung habe, habe ich die Hemmung nicht so gehabt, zum auf der Bühne stehen.
Hast du es als Abendkurs oder als Wochenende gemacht?
Ich habe es 1 als Abendkurs gemacht und 2 als Wochenendkurs und ich habe Abendkurs massiv mehr gefeiert. Das ist lustig, es ist ganz individuell. Ich weiss es von ganz vielen, die Wochenendkurs lieber haben. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist 2 Tage und es ist schon vorbei. Der Abendkurs hat sich länger angefühlt im Positiven. Und was ich unglaublich gefeiert habe, ist, dass also in verschiedenen Kursen hat es das gegeben, so die Community, die sich aus dem herausgibt. Es hat irgendwie im ersten oder zweiten Kursabend immer irgendjemand gehabt, der die Idee gehabt hat, komm, wir machen einen WhatsApp-Chat. Wir haben, ich glaube, das ist der Bühnenkurs, jetzt bin ich gar nicht mehr ganz sicher, Impro Basics 3 oder Bühnenkurs, haben wir fast jedes Mal, bevor wir den Kurs hatten, Picknick. Das war Sommer. Wir haben uns alles Picknick gekauft. Die Zeit gehabt haben, haben sich noch am See gesehen und dann sind wir alle zusammen in Töpfe. Das ist so cool, was da für Beziehungen entstanden sind und wie fest man einfach so ab Sekunde 1 zusammenwächst. Und da habe ich ein wahnsinnig spannender Aspekt für mich ist natürlich dann auch gewesen, ich habe TrainerInnen in ganz vielen verschiedenen Settings kennengelernt. Ich habe die im Büro gesehen, wie sie in der Rolle sind, keine Ahnung, Leiter Engagement, der Björn oder der Donald, Leiter Kurssystem. Damals noch hauptsächlich. Und haben dann auch gesehen, wie sie anders sind auf der Bühne, haben sie gesehen, wie sie auch anders sind beim Unterrichten. Und das ist natürlich auch ein sehr interessanter Insight gewesen für mich, als ich sehr früh schon angefangen habe zu verstehen. Interessant. Man hat eine gewisse Spielerin-Persönlichkeit, man hat eine Trainerin-Persönlichkeit. wo sehr motivierend ist und sehr positiv. Und dann so gemerkt, ah, interessant, ah, so ist die Person, wenn sie Kurs unterrichtet, und so erlebe ich sie im Alltag. Mhm. Also, und so ein bisschen ein Einblick hinein eigentlich noch. Ich habe dann Impro Basics 3 gemacht, wo er ganz frisch war. Mhm. Und ich weiss noch, ich habe dort mit dem Donat geredet und er hat gesagt, hey, ich würde dir empfehlen, wenn ich dich wäre, man hätte damals vom Impro Basics 2 direkt im Bühnenkurs. Und ich habe das auch, ich habe das extrem cool gefunden. Und aus meiner Wahrnehmung sind so die Impro Basics ganz fest noch unter dem Stern von ausprobieren, es kann nichts schief gehen. Man ist dort, also, oder ich bin sehr gelöst gewesen, ich bin nicht im Kopf gewesen. Und dann kommen wir zur Bühnenkurs und merkst so, jetzt geht es richtig Publikum. Mhm. Und aber auch dort ganz fest so die Erfahrung von, hey, ich bin sehr eingebettet. Ich bin, es ist wirklich so das an und für sich Universum, mhm, von mir kann fast nichts passieren. Und natürlich kann man in den Stress kommen, natürlich kann man, mhm, nervös sein und alles. Mhm. Und trotzdem so, dass es hat immer das Gefühl hat mich begleitet von, ich habe einerseits eine wahnsinnig lässige Gruppe, mhm, wo man sehr Freude aneinander hat und sich auch unterstützt beim Spielen und das Miteinander erlebt, die erste Bühnenshow, Grundlagenkurs, Bühne ist irgendwie ein Miteinander gewesen und ein Miteinander drauf fiebern und ein total sich sicher fühlen auch vom Aufsetzen auf den Games und alles, also so, das man ist so ein bisschen eingepäckelt, mhm, gefühlt. Mhm. Und dann ist es so, die logisch, oder dann habe ich noch den Assoziativbühnenkurs gemacht, den Narrativ habe ich noch nicht gemacht. Und dann ist so die Masterclass jetzt aufgekommen als Option. Und es fühlt sich so sehr fest an, nach, es baut aufeinander auf, es sind Bausteine, also, mhm, wie auch so die Abbildung, Lego-Bausteine. Mhm. Und ich habe es dann sehr spannend gefunden, weil wenn ich so rund um Bewerbung zu der Masterclass habe ich dann plötzlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ist das überhaupt, nehme ich die Masterclass überhaupt richtig wahr? Ist das wirklich jetzt eigentlich so ein bisschen das oberste Gefäß gefühlt? Mhm. Weil so habe ich es von dem Curriculum auch wieder wahrgenommen. Von, mhm. Da kommt man an, wenn man Erfahrung hat. Mhm. Für das irgendwie braucht man so ein bisschen, schon ein bisschen Skills in dem Skills-Köfferli. Oder ist das einfach wie etwas, wo, wenn man so ein bisschen gesehen wird in dem, dann kann man gehen, egal, ob man jetzt auf welchem Level man ist. Und mhm. mich dunkt es ein bisschen, oder wir haben, glaube ich, auch schon über das geredet, dass das vielleicht etwas ist, wo jetzt noch nicht ganz klar ist, auch bei an und für sich, mhm. Wo die Masterclass platziert ist. Ist die irgendein Zwischengefäß? Also sind wir eigentlich, hat man ein Curriculum bis so mit so narrativ-assoziativen Bühnenkurs und nebendran hat man noch die Masterclass, die mhm. einfach ganz anders ist, weil es ist ein Jahr. Man hat immer die gleichen Leute, man tut alle Grundlagen erarbeiten miteinander. Oder ist eine Masterclass ein Gefäß, das oben drauf kommt mhm. und eigentlich all die Skills vorher schon braucht? Mhm. Und das habe ich so ein bisschen am Anfang als eine Diskrepanz erlebt. Beziehungsweise, es ist nicht eine Diskrepanz gewesen, sondern mir nicht ganz gewusst, wo ich das jetzt einordnen soll. Mhm. Und entsprechend, ich bin so in die Masterclass gegangen mit viel Motivation, um vorwärts zu kommen. Ich will jetzt Impro lernen. Ich bin bis da angekommen. Ich will es verstehen. Ich will es lernen. Und dann hat mich das fast ein bisschen abgeschreckt, so der Gedanke von, was, da muss ich nochmal Grundlagen, mhm. mit Grundlagen mhm. anfangen. Mhm. Hey, warum denn? Mhm. Und ich verstehe es jetzt, wo ich jetzt einen grossen Grundlagenblock hinter mir habe in der Masterclass, mega gut, mhm. wie absolut sinnvoll das ist. Man geht komplett anders an Grundlagen an. Mhm. Ich glaube, mein Punkt ist der, dass ich mir gewünscht hätte im Vorfeld, dass das klarer ist, dass es ein Wiederaufnehmen von Grundlagen ist, ein neues Kennenlernen nach Impro-Erfahrung, die man schon gemacht mhm. hat. Dass es aufbauend ist. Mhm. Also ich empfinde es fest so, dass die Masterclass ein Stück weit aufbaut, auch viele Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Und dann kann man sich ja wieder nochmal neu denken. Es ist ja wie, ich glaube, der Sean Kinley hat das auch gesagt, wie eine Spirale, die Impro-Erfahrung. Mhm. Genau. Man erlebt immer wieder die gleichen Themen und ist einfach an einem anderen Punkt in der Impro-Laufbahn voll. Und mit Erfahrungen.
Voll.
Und dann hat man nochmal ganz neue Insights. Und für mich wäre so wie, ich und Maskula so wahrgenommen, dass das wie einfach der, so der nächste Loop von meiner Spirale ist. Eine Art. Ja. Und habe ein bisschen das Gefühl, dass, ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber dass das jetzt könnte eine Erklärung brauchen. Mhm. So. Und ich glaube, was nebendran ich auch an Diskussionen viel miterlebt habe und selber ganz fest wahrgenommen habe, ist, wie fest man kann in dem an und für sich Universum bleiben und einfach so, eben so bölsterlet eigentlich den Weg gehen. Mhm. Und es wird einem so gefühlt so ein bisschen vorbürstelt und baselt und den Weg geleitet. Mhm. Und dann Impro-Erfahrung außerhalb von an und für sich machen, was das nochmal komplett, was das heisst. Und ich habe das extrem cool gefunden, als ich so für mich gemerkt habe, ich will nicht nur bei an und für sich Impro spielen. Mhm. Das ist eine mega coole Welt und ich schätze das und ich finde das super. Es ist aber wie Zeit für mich, um so ein bisschen in die Welt rauszuziehen, dass ich von zwei Gruppen parallel angefragt worden bin, die sich gerade formiert haben und mich dann auch aus den Gründen für eine entscheiden und bei Zimt und Zucker mit dabei gewesen bin. Und dort wie einfach die Erfahrung habe von, was, nur schon organisatorisch, was braucht es eigentlich für eine Show? Und das war extrem spannend gewesen, weil wir haben die erste Masterclass-Show gehabt, vor einer Woche. Und ich bin wirklich so da gewesen und dachte, wow, geil, ich muss nichts machen. Mhm. Es wird ja alles organisiert. Mhm. Ich kann einfach kommen und ich kann einfach sein und dann kann ich einfach wieder gehen. Mhm. Und bei Zimt und Zucker ist es halt wirklich irgendwie, wir kleben Plakat, man muss es bewerben, wir haben schon Leute, die es helfen.
Also werben sollte man auch für die Masterclass.
Ja, logisch. Aber es ist wie so ein bisschen, wir produzieren das Werbevideo.
Ja, ja.
So. Mhm. Und dann musst du halt eine Barperson organisieren, wenn du eine Barperson willst und so weiter und so fort. Also du bist ganz anders zuständig fürs Ganze. Und ich finde, das ist schon extrem cool auch. Und dann auch also sich finden, auch in einer Gruppe, zusammen spielen, ohne dass man dann immer den Aussenblick hat von, oder so die, wie eine Instanz, ein Stück weit, oder? Ein Trainer. Eine Trainerin ist immer eine Instanz, die potenziell kann beurteilen, was ich mache. Mhm. Das fällt komplett weg. Mhm. Gefällt komplett weg. Wo der Vor- und der Nachteil hat von, ich habe häufig keinen Plan, wie die Szenen sind, wo ich dann bei Zimt und Zucker spiele. Mhm. Beziehungsweise, außer ich kriege Feedback von anderen SpielerInnen. Ich lerne aber ein Stück weit auch ein Gefühl zu entwickeln dafür. Mhm. Und das Gefühl kann sein von, das kann ja dann alles sein, das kann sein, ich habe mich mega schön connected gefühlt. Ich glaube, es ist, ich sage darum, für mich bewerte ich die Szene als gut. Das kann sein, wir haben eine Show gehabt, wir haben Szenenapplaus bekommen. Das Publikum hat es gefallen, was wir sehen. Das kann sein, ich bin gerade lost gewesen, ich habe nicht gewusst, wie weiter. Ich glaube, ich brauche etwas. Ich brauche irgendwie Ideen, Tools. Was braucht eine Geschichte? Das sind also ganz viele Erfahrungen, die man macht, die man plötzlich nicht mehr outsourcen kann. Mhm. Und das empfinde ich als extrem wertvoll, zum nebendran haben. Mhm. Also, jetzt habe ich ganz viel geschwätzt. Ja.
Ich möchte gern zu einem Punkt zurückkommen. Mhm. Man hat mich ja auch in diesem Podcast auch schon ein paar Mal auf einer philosophischen Ebene und das Kurssystem und wie man Impro unterrichtet oder lernen sollte, alternative Gedanken oder Kritik hören lassen. Und gleichzeitig bin ich jemand, der dieses ganze Kurssystem inklusive der Masterclass mitentwickelt hat. Mhm. Und ich auch mich jetzt, ich glaube, ihr seid der 10. Masterclass-Jahrgang, glaube ich. Seid ihr der 10. Das oder ihr seid der 9., eins von beiden. Ich auch glaube, dass die Masterclass das immer noch nah an dem dran ist, was sie vor 10 Jahren mal sein sollte. Mhm. Aber gleichzeitig ist es das, was du auch beschrieben hast. Ich glaube, wenn ich unser Kurssystem uns Anschauer im Wohlwollen und nicht, wie man es auch unterrichten könnte, sondern wie man es jetzt macht, hat es mit dem Impro Basic 1 die Grundlagen vom Spielen, Scheitern, Impuls. Impro Basic 2 das Figurenspielen, Figurenbeziehungen, den Aspekt und Impro Basic 3 das Szenenspielen. Das sind mal die zentralen Grundlagen des Improvisierens, einfach zum Machen. Wobei In meiner idealen Welt wäre Improbasic 1 doppelt so lang wie die anderen zwei, weil ich das immer noch als das Zentrum finde. Mhm. Und dann kommen der Bühnenkurs Grundlage, das erste Mal vor Publikum auftreten, mit in der Regel Games. Dann kommt assoziative, narrative und Regieformen, um die drei großen Langform-Showwelten. Eigentlich wäre es aus meiner Sicht noch geil, wenn nochmal eine Kurzform als Fokus käme. Und jetzt ist man wirklich einmal durch das Allergrobe der Impro durch. Und dann kommt das Masterclass, die nicht die Spitze von dem ist, sondern die dasselbe nochmal ist. Genau wie das du und John Kinley beschrieben haben. Ich gehe durch die ganze Spirale nochmal durch, jetzt mit dem Vorwissen. Mhm. Ich mache wieder ja, genau und scheitern, Impuls, Enthemmung mit all dem Wissen, was ich habe. Erstens, weil ich wahrscheinlich meinen Fokus gerade viel mehr auf, was weiß denn ich, Regie-Impro habe, weil das war mein letzter Kurs. Und diese Zyklen, glaube ich, machen die ImprovisateurInnen, die machen die immer wieder durch. Ich habe, weil ich jetzt dir zugehört habe, mich gefragt, ich habe auch Impro Basics hier gemacht, ich habe Impro Basics dann in Chicago gemacht, ich habe Impro Basics Jahre später dann wieder am Second City gemacht. Ich habe mehrere Kurse gehabt, in denen es um Impro Basics ging, selbst mit 12 Jahren Impro-Erfahrung. Und ich habe die gar nicht so bewusst, aber im Nachhinein macht das irgendwie Sinn, warum ich die gesucht habe, um immer wieder damit herzugehen. Und ich glaube, dass diese Zyklen extrem wichtig sind. Und ich glaube, es ist ein Fehler, die Masterclass als die Krone der Schöpfung zu sehen, sondern es ist der zweite Zyklus, den ich genauso machen könnte. Und wie geil wäre denn das, ich habe alle Kurse einmal durch, oder ich glaube, man muss nicht alle Bühnenkurse einmal durchgemacht haben, das ist vielleicht 2, 3 reichen komplett. Und dann fange ich mal von vorne an. Und ich mache nochmal Impro Basic 1. Und ich glaube, damit dieses redundante Wiederholen derselben Themen mit neuen Worten, mit einer anderen Erfahrungsgrundlage, ich glaube, ja, dass ich manchmal in meinen abgefahrenen philosophischen, wie könnte man es dann noch machen, der Qualität von diesem Kurssystem Unrecht tue. Und die hast du mir jetzt gerade so ein bisschen aufgezeigt. Voll. Wie ist es denn für dich, jetzt 2 Jahre später, dich mit den Basics wieder zu beschäftigen? Was machst du für Erfahrungen jetzt, wo du, ich meine, die Masterclass läuft jetzt seit 2, 3 Monaten, ne? Ungefähr. Was hast du für Erlebnisse gemacht, wenn du jetzt zurück zu den Basics musstest, mit denen du dich eigentlich so lange nicht beschäftigt hast?
Hey, also vieles. Einerseits ist es eine schöne Erfahrung von, es hat bis zu einem gewissen Grad Sachen, wo, ja, die kann ich anwenden. Es ist mega lässig. Also irgendwie, keine Ahnung, ja, genau, und Geschichte, die funktioniert. Natürlich kann die auf verschiedenen, also kann die unterschiedlich cool dann sein, aber wieso, das Grundhandwerk habe ich. Das ist das eine gewesen. Und das andere aber ganz fest auch das nochmal neu denken, neu kennenlernen. Und was bei mir wahnsinnig fest war, ich bin sehr fest in den Kopf gekommen. Mit irgendwie so einem, jetzt habe ich doch irgendwie ganz viel schon gelernt und jetzt müsste doch irgendwie Szenenarbeit kommen und jetzt müsste doch das kommen. Und aus dem rauskommen und sagen, Moment, jetzt geht es einfach darum, ich sage ja zu dem, was kommt. Ich gestalte Beziehung, ich gehe in Beziehung zu meiner Mitspielerin, zu meinem Mitspieler. Ich mache grosse Angebote. Ich mache im dümmsten Fall etwas mega Dummes und dann vielleicht scheitern wir, vielleicht wird es die geilste Szene. Dort wieder zurückzukommen, habe ich als gar nicht so einfach empfunden. Wirklich. Also ich habe ganz viel. Eigentlich ist jetzt der erste Abend nach der Masterclass-Show einer der ersten, wo ich das Gefühl hatte, ich habe es ein bisschen geschafft, ganz viel über Bord zu werfen. Weil das vorher immer mitgeschwungen hat. Und immer auch eine gewisse Bewertung. Ein Anspruch an mich selber von, das müsstest du doch jetzt echt können. Nein, jetzt im Ernst. Jetzt hast du eine Beziehung gespielt, das war eine Servicebeziehung. Ja super, du kommst natürlich nicht weiter. Also das, also die innere Stimme im Kopf von, das solltest du doch jetzt eigentlich können. Anstelle zu sagen, okay, ja, es braucht, glaube ich, Effort, im zweiten Loop oder im dritten, im vierten, im wievielten man auch ist, in dieser Impro-Spirale zu sagen, und ich muss irgendwie wieder neu entdecken. Im Endeffekt, ich glaube, das ist es. Ich muss mir erlauben, Sachen wieder neu zu entdecken. Und das ist, habe ich als ein Challenge erlebt. Ein mega guter Challenge. Also wohlverstanden. Ja. Und es sind dann manchmal auch coole Adaptionen gekommen von wenn man so im Basic 1 irgendwie übt, wenn man scheitert, die Arme mit Luft auszuwerfen und yay zu sagen, verstehe ich absolut, was das macht. Hat seine Berechtigung, mega fest. Wo wir das geübt haben, ganz fest dann dazugegangen ist, jetzt haben wir einen Fehler, was machen wir mit dem? Wie integrieren wir den jetzt in eine Szene? Wie nehmen wir den als Chance wahr? Und als Add-on zu, ich bleibe handlungsfähig. Also eigentlich mega cool, es hat vieles gegeben von weiter, nochmal entdecken und auf eine andere Art und Weise entdecken. Also, und von dort her, ich glaube auch, es ist noch spannend, es ist jetzt, wo wir zusammen reden, ich habe auch jetzt das erste Mal das mit dieser Spirale als Bild und es macht jetzt für mich auch mega fest Sinn. Und auch die Masterclass als das zu verorten und ich glaube, es wird mir auch in Zukunft helfen, ganz vieles einzuordnen, was dann kommt. Im Wissen von, ich erlebe es nochmal und ich muss auch, alles, was ich kann, ist gut und das ist als Erfahrung schon da. Das war auch ein Thema vom letzten Abend in der Masterclass. Vertrau darauf, dass das, was du gelernt hast vorher oder wo du dich vielleicht theoretisch damit auseinandergesetzt hast, dass das da ist. Und jetzt vertrau deinem Impuls.
Voll. Und ich kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass, wenn wir jetzt mal eine Frage nehmen könnten, wie könnte denn Qualität bewertet werden, und es gibt ja Leute, die Interesse haben, beim An und für sich mitzumachen, und quasi wen erlaubt das An und für sich mitzumachen, das könnte ja ein Maßstab sein. Ich verspreche euch, es ist nicht, dass ihr in einem oder zwei Maestros oder Shows wahnsinnig toll brilliert habt. Das spielt wirklich null eine Rolle. Es ist für uns entscheidend, Menschen zu sehen, die freudvoll sich der Herausforderung stellen, die in den Momenten sind, die kooperativ sind. Und das, ich will damit sagen, dass auch das An und für sich nicht den Wert darauf legt, dass du es jetzt gerade gut gemacht hast. Dass wir nicht so sehr, natürlich haben wir wir müssen auf ein Ergebnis achten. Im Endeffekt müssen wir ImprovisateurInnen auswählen, die Ergebnisse relativ regelmäßig liefern können. Aber dazu glauben wir ganz fest, sind die Grundlagen, das Scheitern, das Spielen können, das Ja sagen, das Präsent sein, das ist der Faktor. Und nicht, ob du jetzt in der Show es gezeigt hast oder nicht gezeigt hast. Und das ist vielleicht im Impro-Unterrichten, es geht nicht so um das Ergebnis dieser Show. Sondern es geht immer darum zu sehen, wie gehen die Leute damit um? Wie zeigen sie die Grundspirit? Ja. Und das ist aus meiner Perspektive ganz fest, das macht keine guten Improvisateure, dass sie jedes Mal schaffen, dieselben Witze oder dieselbe Art der Witze zu produzieren und vielleicht dann, weil du ja vorhin auch von der Publikumsreaktion erzählt hast, da habe ich auch letzte Woche im Podcast von erzählt, als eines der Feedback-Maßnahmen ist, wie hat das Publikum das wahrgenommen, das ist, wie erfolgreich war eine Show und wie erfolgreich war ich als Teil der Show. Aber es ist für mich nicht das zentrale Element, wo stehe ich in der Entwicklung als ImprovisateurIn und bin ich eine gute ImprovisateurIn. Ich kenne fantastische ImprovisateurInnen, die selten Effekte auslösen beim Publikum. Und ich kenne ganz furchtbare ImprovisateurInnen aus meiner Perspektive, die dauernd Effekte beim Publikum auslösen. Und ja, weil ja Teil der Bewertung, das ist zu viel ja auch darüber, über Eigen- und Fremdbewertung und gut sein wollen, verstehe ich total, hatte ich auch, war ich auch. Ich möchte einfach mitgeben, in unserem Verständnis vom Impro-Unterrichten ist das sehr sekundär. Wir versuchen, glaube ich, eher eine Art Schule zu sein, der es komplett egal ist, wie gut du in der Prüfung warst. Der ist einfach viel wichtiger ist, wie hast du dich, sagen wir mal jetzt um das Schulbeispiel zu machen, wie hast du dich während dem Unterricht gemetzgelt? Warst du bei diesem Mal in der Prüfung besser als beim letzten Mal? Aber ob du jetzt in der Prüfung ein Sechser oder ein Zweier gemacht hast, ist relativ egal. Ob man jetzt dich für das Gefühl hat, du bist auf einem guten Weg oder nicht.
Ja, ich finde es mega spannend. Es wird jetzt perfekt überleitet zu meinem Thema.
Dann kommen wir jetzt zum Ende von diesem Teil, wo ich mit Miriam versucht habe, ein bisschen über ihre Kurserfahrung zu reden und kommen nun zu, von Miriam eingeleitet, auch zu Miriams Thema.
Ja, Gary. Es ist wirklich eine sehr schöne Überleitung. Du hast das wunderschön formuliert, wie auf was an und für sich oder TrainerInnen von an und für sich Wert legen. Jetzt bin ich gleichzeitig am Punkt, wo ich ein Maestro spiele und wenn so eine Lightning Round kommt und man kriegt 3 Punkte oder man kriegt 2 Punkte, tut das einfach verdammt weh. Und es ist jetzt ganz uneigennützig, die Frage, die ich da mitgebracht habe, ist es realisieren, dass ich an einem Punkt bin, wo ich wie so ich funktioniere mit Bildern. Ich bin wie ein Kleinkind, das gelernt hat laufen und eine Phase hatte, wo es überall hochgeklettert ist und alle anderen haben geschaut, wenn es runterfällt, dass nichts passiert. Und jetzt habe ich Angst bekommen von der Höhe, weil ich checke, wenn ich das Klettergerüst aufklettere, ist die Fallhöhe verdammt tief.
Ja.
So. Und das ist genau das, was ich beim Meisterteils dann auch erlebe. Man kommt irgendwann an Punkte an und dann zu Shows zum Beispiel, wo man sich halt verdammt bewusst ist, dass die Fallhöhe da ist und mit der irgendwie muss lernen umgehen. Und dann ist es schön und gut, wenn einem dann gesagt wird, weißt, es ist im Fall alles gut, du musst auch, wenn du schwimmen, wenn du ein bisschen durchschwimmen ist super und du bist da, du wirst bewertet von einem Publikum und denkst einfach, ja und jetzt. Und auf was ich eigentlich vor allem raus will, ein bisschen mit meiner Frage ist, ich habe das Gefühl, ich bin in meiner ersten Impro-Krise. Und wenn wir jetzt das Bild von vorher wieder aufnehmen wollen, ich glaube, es ist vielleicht wirklich so der Neubeginn von einem Cycle gerade. Und also das erste Mal erleben, wie unglaublich verkopft man kann sein, eben genau durch das neue Bewusstsein, das man hat, durch die Fallhöhe, durch das Gefallen wollen, durch das Wählen gute Impro machen. Und meine Frage, die ich gerne dir stellen würde, ist, ich höre von euch, von vielen auch immer wieder, dass es immer wieder die Krise gibt. Ja. Und dass man immer wieder an Punkte kommt, wo es schwierig wird und einfach so aus deiner Erfahrung, ganz persönlich auch, wie bist du mit so Situationen umgegangen? Hast du Strategien angefangen zu entwickeln? Gibt es irgendwie Tipps, was man machen kann? Weil ich glaube, es gibt ganz viele, die ein ähnliches Erfahrungslevel haben wie wir, genau so jetzt.
Ich kann gerne aus meiner Erfahrung erzählen. Ich kann einfach sagen, als ich an dem Durchlauf des Zykluses war, wo ihr seid, gab es das ja alles noch nicht. Und das heißt, ich habe diese Erfahrung auf anderen Ebenen gemacht. Oft auch nicht in diesem geschützten Rahmen, sondern in selbstproduzierten Shows und dann mit Peer-Feedback. Und wer letzte Woche zugehört hat, weiß, was ich vom Peer-Feedback halte. Anders. Ich persönlich selbst habe gerade früh viele Impro-Krisen gehabt, weil ich nicht die Anerkennung bekommen habe, die ich fand, ich verdient hätte und die ich gerne gehabt hätte. Weil ich ein paar Mal schon erzählt habe, ich war kein talentierter Improvisateur grundsätzlich und habe mir das hart erarbeiten müssen, aber immer wieder gezeigt zu bekommen von den Leuten, die ich bewundere und bewundert habe und auch immer noch bewundere, dass ich das nicht so ganz bin. Und ich das Glück hatte, LehrerInnen zu haben, die hart mit mir waren. Also ich hatte LehrerInnen, die haben mir nicht die Liebe gegeben, obwohl sie wussten, der will sie, weil vielleicht der braucht sie nicht oder warum auch immer. Ich bin also wirklich zum Teil sehr, ich bin von Calgary mehr oder weniger frustriert weggerannt und habe mir überlegt, immer nie wieder Impro. Ich habe in Chicago tiefe Krisen erlebt, an all diesen Orten. Und wie bin ich da durchgekommen? Also Punkt 1, zentral Simon Schwegler. Also, ja, es mag ja jetzt...
Shoutout zu Simon. Ich komme dann zu dir.
Cheap sein, aber es war die Partnerin, die eine andere Impro-Reise gemacht hat. Sie haben nicht dieselbe Impro-Reise gleichzeitig gemacht, sondern verschiedene. Und zum Teil war mein Bedürfnis an sie nicht das, was sie in ihrer Impro-Reise gerade konnte oder machte oder wollte. Und dann dadurch auch immer von ihr auch immer mal wieder in Anführungszeichen verstoßen zu werden, weil ich brauchte jetzt jemanden, der mich in den Arm nimmt und jetzt mit mir die nächsten 3 Wochen mich büschelt und mich aufbaut. Aber sie geht selbst auf Tour mit anderen Leuten und geht weg. Aber ich glaube, für viele Dinge die Partnerin in Crime. Also wenn ihr auf eine Impro-Weg geht, versucht euch Partner in Crime zu finden und auch in dem Bewusstsein vielleicht, das werden die nicht für den Rest eures Lebens sein. Auch Simon und ich haben uns dann irgendwann als Impro-PartnerInnen getrennt. Also sind immer beim einen beim anderen für sich, aber nicht mehr, was vielleicht im Moment Donald und Björn sind, so diese Enge.
Also ich glaube, das ist Punkt 1. Findet PartnerInnen, die was Ähnliches wollen, zu denen man ganz offen und ehrlich sein kann, die man sagt, ich bin scheiße, und die sagen, nein, du bist nicht scheiße. Und die aber auch sagen, Gerrit, gerade bist du scheiße. Auch das ist okay. Mhm. Punkt 1. Punkt 2 ist es, ich habe mir dann doch, und ich habe gewisse Bereichen Feedback bekommen, dass ich da ganz toll drin wäre. Bei mir war es Storytelling. Mhm. Ich habe mich massiv in Storytelling reinbegeben. Alle haben gesagt, der Gerrit ist ein toller Storyteller. Und ich konnte mich immer an allen daran festhalten, wenn ich nicht, ich war überhaupt nicht lustig, ich war kein zugänglicher, keine Figurenspieler, das ist zum Teil immer noch nicht so, aber ich konnte mich immer daran festhalten, aber zumindest Storytelling, das kann ich. Mhm. Und das brauchen sie. Das heißt, ich hatte dieses Seil, an dem ich mich immer aus dem Sumpf, wenn ich die Simon nicht gerade hatte, an dem Seil habe hochziehen können. Und ich hatte LehrerInnen, die mir halt sehr klar bewusst haben, das ist der Pfad. Der Pfad zur KünstlerIn und zur Performer läuft durch diese Sümpfe. Wenn du das willst, du siehst diese Vision, und ich hatte diese Leute, die ich bewundert hat, wo ich so sein wollte wie sie. Wenn ich so werden will, dann gehe ich durch diese Sümpfe durch. Und diese Sümpfe sind Teil des Prozesses. Und ich habe das immer etwas Beruhigendes empfunden, zu wissen, alle waren in denen drin, sie sind scheiße, sie fühlen sich, sie sollten schon lange weg sein, aber sie sind noch nicht weg. In dem Wissen, diese Sümpfe sind Teil des Prozesses. Das ändert nichts daran, dass sie sich in dem Moment kacke anfühlen. Mm. Oh, aber wow. ich hab ein sehr schönes Bild gehört heute Morgen in einem Podcast, wo einer gesagt hat, wissen Sie, niemand will die Leiden und Schmerzen der Operation, aber sie sind notwendig für die Heilung. Mm. Und sie sollten nicht die Heilung kritisieren, weil es ihnen gerade von der OP schlecht geht. Interessant, was für Bilder ich in Politik-Podcasts höre. Und ich finde, aber das ist trotzdem schlimm, und trotzdem ist dir schlecht von der OP und trotzdem hast du Schmerzen. Das ist trotzdem in dem Moment warm, in dem Wissen, es ist ein Schritt in die Zukunft. Es wird nicht so bleiben, garantiert nicht. Und das ist, glaube ich, der vierte und letzte Tipp, der mir in den Sinn kommt. Sich bewusst mit seinen eigenen Erwartungen zu sein. Mhm. Weil wirklich alle, die jetzt an der Masterclass oder selbst im Nachwuchsensemble sind, das Gefühl haben, sie müssten jetzt souverän Maestros rocken, nope. Also da, ihr mögt Glück haben und es mag so laufen, aber wenn ihr euch natürlich unmöglichen Erwartungen stellt, die ihr einfach aufgrund eurer Erfahrung noch nicht liefern könnt, dann seid ihr natürlich verdammt, in den Frust zu kommen. Eine Emilia, stellt euch mal vor, Emilia hat jahrelang, ist sie im Maestro nicht über die erste Runde hinweggekommen. Sie war tief verzweifelt. Mhm. Es hat sie Jahre gebraucht. Ich habe in meiner Impro-Karriere, ich glaube, 2 oder 3 Mal den Maestro gewonnen. Und es gibt wenig Leute, die mehr Maestros gespielt haben als ich. In einem Maura Berardi auch jahrelang verzweifelt, dass sie nicht über die erste Runde des Maestro rausgekommen ist. Und der Maestro ist brutal. Mhm. Der Maestro ist toll und brutal. Er ist süß und hardcore ehrlich, denn das Publikum sagt, die Szene hat sich unterhalten. Ich gebe dir wenig Punkte. Es ist mir komplett egal, ob du jetzt eine süße, nette, junge Improvisateurin bist, die gerade ihre ersten Gehversuche macht und sagt, nee, war lame. 60 Sekunden, ist nichts passiert, ihr wart euch nicht einig, zack. Raus mit euch. Und er ist da, er kann eine brutale Schule sein. Er ist eine brutale Schule. Und gleichzeitig ist er mega schön, weil du kriegst Erfahrungen, die du sonst nie kriegen kannst. Und er hat immer das Glückselement. Ich habe Improvisatoren gesehen, nichts gemacht, die haben fast gewonnen, weil sie einfach immer in den richtigen Szenen mit dabei waren. Mhm. Und viel haben erleben dürfen. Der Maestro ist brutal und toll und nicht Abschlussshow. Und nicht eine Masterclass erste Show, wo sie gehätschelt und getätschelt wird. Und deswegen kann er dir beibringen, erstens, wo sind deine Entwicklungspotenziale? Und er kann dir unbedingt beibringen, du musst dein Ego lernen, an der Tür zu lassen. Und ja, das dauert auch, finde ich, Jahre, selbst bei mir, Jahre, bis ich nicht mehr an dem Punkt war, wenn ich nicht in die zweite Runde komme, bin ich unwürdig. Und ich behaupte ganz fest, es gibt x Leute im An und für sich, die immer noch das Gefühl haben, wenn sie nicht in die zweite Runde kommen, sind sie unwürdig.
Mhm. Kann das Gefühl sehr gut.
Es ist Quatsch und wahr. Das Gefühl ist im Moment wahr. Und das Gemeine ist, ehrlich gesagt, sobald du über dieses Gefühl hinwegkommst, kommst du immer in die zweite Runde. tell you, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal in der ersten Runde rausgeflogen bin. Und ich bin ein mittelmäßig talentierter Improvisateur. Und in meinem Pfirsich-Cast würde ich mich nicht in die obere Riege einordnen. Ich fliege nie in der ersten Runde raus, weil ich wirklich an dem Punkt bin, nicht I don't care, aber es wird mir nichts tun. Und das wären...
Schon nicht Nummer.
Ja, aber ich glaube, das war der große Unterschied, wo ich dann gemerkt habe, jetzt verändert sich etwas. Und das kam halt aus Partnerschaft, mich an meinen eigenen Qualitäten aufzuhängen und nicht an meinen Mangel. Das ist ja ein wiederkehrendes Motiv, was ich immer wieder erzähle. Haltet euch an dem fest, was ihr könnt. Was haben euch Leute gesagt, sind eure Stärken? Mhm. Und auf den rumreiten. Nehmen wir mal jemanden, ich schaue den jetzt mal aus, Raphael Haldenwang gewinnt relativ oft den Maestro, weil er der mitspielt. Sorry, Raffi, relativ mittelmäßiger Improvisateur, der aber ganz krasse Qualitäten in Dingen hat. Durch seine Kommandausbildung, durch seine Bewegungsschauspiel, der ist ein toller, wirkungsmächtiger Spieler. Aber wenn ich jetzt auf das gehe, was ich immer sage, was ist zentral wichtig in der Impro? Mittelmäßig. Er braucht gute Mitspieler, die ihn gut aussehen lassen. Und dann macht er alle fertig in dem Moment. Das ist nicht, was ich glaube, was ich suche. Das ist dann, wenn du halt so ganz klar, krasse Begabungen entwickelt hast. Ja. Aber ich glaube, darum geht's nicht. Also. Sich an seinen eigenen Stärken. Und auch er, ne? Er hat so viele, das wollte ich eigentlich sagen. Er hat so viele Lücken. Aber das ist doch egal. Für ihn ist es doch egal. Er hält sich an seinen Stärken fest. Mhm. Und mit seinen Stärken läuft er durch die Gegend und gewinnt den Maestro. Mhm. Aber auch er guckt nicht in, oder, er nutzt seine Qualitäten und nicht seine Mangel. Mhm. Also, Partnerschaften, sich an seinen Qualitäten aufhängen, Bewusstsein, das sind Zyklen. Wir sind alle da durchgegangen und sie enden. Und vielleicht, wenn es zu schlimm ist, seinen Fokus woanders hinrichten. Ich bin früher aus Calgary abgereist, als ich es vorhatte. Ungefähr einen Monat. Ich habe gesagt, das war's, ich gehe. Und dann habe ich meinen Fokus nach Europa zurückgerichtet. Und danach kam der richtige Workshop bei Patty Styles, ungefähr 4 Wochen später in Würzburg. Und danach ging es weiter. Und er hat mich abgeliftet und mir ist alles beigebracht. Also ich glaube dann auch, wenn der Frust zu groß ist, den Fokus wechseln. Seid euch bewusst, so riesige Impro-Stars wie Emilia haben am Maestro schon gestruggelt ohne Ende, wenn es um den Maestro geht. Bis sie an den Punkt kommen, das ist es, was ich kann und was ich habe. Mhm. Ja. Mhm. Das wäre so mein Gedanke zu strugglen in der Impro.
Danke, vielmals. Und auch danke fürs Bild von der Operation, wo weh macht und man durch muss. Und nachher gibt es aber eine Heilung. Weil ich glaube, das ist das, was schwierig zum Aushalten ist.
Voll.
Also ich finde super Tipps und auch eben gerade mit so Partner in Crime, wo ich glaube, da kann man sicher auch sehr, sehr viel nochmal abholen. Oder Erwartungsmanagement, absolut. Definitiv sehr, sehr ein krasser Punkt drauf, zumindest jetzt bei mir sicher.
Yeah.
Und gleichzeitig auch, es ist scheiße, es fühlt sich scheiße an, man muss irgendwie durch und idealerweise nicht aufgeben.
Und was wir gemacht haben, und ich weiß nicht, ob das heute so passiert, geht dann, sorry, ich will jetzt nicht Alkoholismus, aber geht danach saufen. Also geht mit Leuten danach zusammen, jammert, klagt, schimpft, trinkt Bier oder was auch immer, bis zu dieser Phase kommt, wo man gemeinsam wieder lacht. Mhm. Ich glaube, was ich mir ganz schlimm vorstelle aus der eigenen Erfahrung, mit diesem Gefühl, alleine heimzugehen. Mhm. Deswegen geht irgendwo, in freundlicher Gesellschaft. Ich habe mehrfach in meiner Karriere gesagt, du kommst jetzt mit mir trinken, weil ich muss das jetzt verarbeiten. Jetzt muss ich jammern und schimpfen und ach Mann, war der Regisseur scheiße und wieso habe ich das nicht bekommen? Und dann irgendwann ist das ventiliert und dann ist diese Energie, glaube ich, raus und dann kann man wieder vorangehen. Mhm. Aber wenn man die, glaube ich, nicht ablässt, habe ich das Gefühl, manifestiert sie sich.
Oder richtet sich nach innen. So.
Alright. Meine Damen und Herren, da Miriam ja nicht nur meine kleine Schwester ist, sondern auch die Mutter eines kleinen Kindes und schon ganz himmlisch ist, weil sie muss ihr Kind in der Kita abholen.
Genau.
Kommen wir jetzt zum Schluss dieses Podcasts. Yay. Vielen Dank für dieses schöne Thema.
Danke.
Und im Schluss dürfen wir ja immer die Dankesrunde machen und ich möchte heute natürlich Dani Giger für die Musik danken und heute, das hatte ich vorher schon vor, das passt jetzt perfekt, möchte ich mich bei Jim Libby bedanken, ein Impro-Trainer, der ursprünglich aus den USA ist und in Wien wirkt, der mich auf meine Impro-Reise geschickt hat, der zu mir knallhart und brutal war, aber mir auch Punkte gezeigt hat, wo ich hingehen könnte zum Weitermachen. Und er ist ab und zu mal in Zürich, er macht ab und zu bei uns Workshops, auch ab und zu beim CET Workshops. Seek ihn out. Er propagiert sich im Moment als No-Bullshit-Gym, der dir dann knallhart ins Gesicht sagt, was du alles kannst und nicht kannst, vor allen Dingen, was du nicht kannst. Ich habe sehr unter dir gelitten, Jim. Ich habe dich zeitweise gehasst. Inzwischen weiß ich es zu wertschätzen. Und vielen Dank, dass du mich auf den Pfad der narrativen Impro gesetzt hast, denn das kam von ihm. Und ohne den Faden der narrativen Impro hätte ich es, glaube ich, nicht durchgehalten. Jim, ich weiß nicht, ob du das hier hören wirst, aber hier, vielen Dank. Miriam, wem möchtest denn du danken?
Ich habe zwei Personen, denen ich gerne danken
möchte. Die erste Mama, die Miriam entscheidet sich wieder nicht für eine Sache.
Was? Das ist überhaupt nicht. Ich habe mich für jemanden entschieden und jetzt ist das aber so wie aus dem Gesprächswolke rausgekommen. Nämlich der Dank an Sean Kinley, der mir das Bild weitergegeben hat von dieser Spirale, die mir wirklich wird helfen wird und auch, wo ich ins, gesehen habe, Szenen spielen, wo er ganz viel so vom Bewegungstheater inspirierte Szene gespielt hat, wo teilweise eine Hand einfach etwas war, wo ich gemerkt habe, ja, das spricht so viel an, ich will das auch, weil es ist eigentlich ein Pool, den ich daraus schöpfen kann. Darum danke vielmals fürs Aufzeigen von dem und danke an Marcel Flügel. Der Marcel Flügel hat mit dem Gary zusammen nicht studiert, sondern
In der Studierendenschaft kannten wir uns. Wir waren beide zur selben Zeit in der Studierendenschaft.
Genau. Und er hat eine OP gehabt, auch das. Wunderbar. Es fügt sich alles thematisch. Hat nicht können arbeiten und ist mit mir, während ich, nachdem ich gekündigt habe, nicht genau gewusst habe, wo mein Weg angeht, gehen spazieren durch, ich weiss noch, irgendwo im Wald, im Zürichberg. Wir haben es darüber gehabt, wie könnte meine Zukunft aussehen. Ich habe gesagt, ich will ins angewandte Theater. Er sagt, hey, ich kenne den Gary von an und für sich. Melde dich doch mal bei ihm. Schau doch mal, ist Impro-Theater. Wir gehen auf die Homepage und die Stelle von Leiterin for Business ist ausgeschrieben. Here I am. Danke vielmals, Marcel. Hast du mich mit auf den Pfad geschickt?
Sehr, sehr schön. Und damit kommen wir zum Schluss und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen und vielleicht auch mal in die alten Impro for Business Folgen reinhört, denn da könnt ihr auch Miriam als Host eines Podcasts ab und zu hören. Folgt uns doch auf Social Media, auf Instagram oder in so einem WhatsApp-Channel, dann erfahrt ihr noch viel mehr über das, was Miriam so alles für uns in die Wege leitet, wo wir dann im For Business arbeiten dürfen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Denn das war's mit der heutigen Impro Lounge. Vielen Dank, Miriam.
Danke vielmals.